Aha History. 10 Minuten Geschichte. Ein Podcast von Welt.
Es war ein ehrgeiziges Ziel, das der damalige Umweltminister Norbert Röttgen im April 2010 präsentierte und das auch von Kanzlerin Angela Merkel kurz darauf aufgegriffen wurde. Bis zum Jahr 2020, also 10 Jahre später, sollte es in Deutschland mindestens 1 Million Elektroautos geben. Das Ziel wurde zwar verpasst, die Elektromobilität ist auf deutschen Straßen trotzdem immer mehr auf dem Vormarsch. Und was oft aussieht wie ein neuer Trend, ist alles andere als neu. Denn schon vor über 100 Jahren gab es die ersten E-Autos. Warum sie sich damals nicht durchsetzen konnten, darum dreht sich diese Folge. Außerdem geht es um einen blutrünstigen König von England. Heinrich VIII. Köpfte der Legende nach alle seine Frauen. Aber stimmt das wirklich? Mein Name ist Wim Ort und ich begrüße euch bei Aha History. Schön, dass ihr zuhört. Als Röttgen und Merkel das Millionenziel verkündeten, da gab es in Deutschland nicht mal 2000 E-Autos auf den Straßen. Angesichts von insgesamt mehr als 41 Millionen Autos machte das zu der Zeit knapp 0,005% aus. Also quasi null. Und das, obwohl es schon vor rund 120 Jahren elektrische Motoren gab, als das Auto noch in den Kinderschuhen steckte. Bei der Post wurden Fahrzeuge mit E-Antrieb sogar bis in die 1970er Jahre eingesetzt. Wie die Elektromobilität damals entwickelt wurde und warum sie schließlich am Verbrenner scheiterte, darüber spreche ich jetzt mit Joel Fischer. Er befasst sich am Museum für Kommunikation in Frankfurt mit den historischen E-Autos der Post. Hallo Herr Fischer.
Hallo Herr Ort, freut mich hier zu sein.
Gehen wir mal ins frühe 20. Jahrhundert. Da war das Auto an sich ja noch gar nicht so alt. Wie sah damals die elektromobile Lage aus?
Ja, das war eigentlich alles offen. Also vor allem Anfang des 20. Jahrhunderts gab es drei große Möglichkeiten. Das eine war der Dampf. Es hat sich dann aber schnell gezeigt, dass das eher für Züge interessant ist, weil die Autos eine 45 Minuten Aufwärmphase hatten. Das war nicht sehr praktisch. Und dann ging es eigentlich darum, wer macht das Rennen zwischen Benziner oder Verbrennungsmotor und Elektrofahrzeug. Und das war tatsächlich anfänglich sogar so, dass das Elektroauto vorne dran war, der Benziner eher abgeschlagen hinten dran. Die Zahlen kennt man damals so um 1900 von den USA. Da gab es 40% Elektroautos, 20% Benziner und 40% mit Dampf. Wie gesagt, Dampf hatte sich dann also als unpraktisch erwiesen. Und dann ging es darum, wie es jetzt mit dem Elektro und dem Benziner weiterging. Das war tatsächlich am Anfang zumindest ein Kopf-an-Kopf-Rennen. In der Stadt war es dann eben so, dass das Elektroauto natürlich einen großen Vorteil hatte, weil dort auch der Strom verfügbar war. Das wäre jetzt auf dem Land zum Beispiel nicht gewesen. Sie waren leise, sie hatten keinen Gestank verursacht und es schien erstmal alles so, als ob das Elektroauto da gut dann dastehen würde. Allerdings hat dann der Benziner auch recht schnell aufgeholt. Es lag an unterschiedlichen Faktoren. Einerseits die günstige Ölpreise zu der Zeit, andererseits aber auch zum Beispiel die Erfindung des Anlassers 1911. Und natürlich auch die Reichweite, dass sie auch mal raus aus der Stadt fahren konnten und sich nicht an die Infrastruktur innerhalb der Stadt gebunden fühlten, eben durch die Lademöglichkeiten.
Wie weit kam man damals mit diesen Autos? Und auch, Sie haben jetzt ja die Benziner beschrieben, aber wie sah das bei den Elektromotoren aus? Wie vergleichbar war die Technik damals mit den heutigen Elektromotoren?
Ja, das ist schwer vergleichbar, weil die einfach eine deutlich geringere Leistung hatten, als es heute der Fall ist. Das lag einerseits natürlich an der Motorentechnik selbst, die sich im 19. Jahrhundert entwickelt hatte und Anfang des 20. schon deutlich verbessert hatte, aber natürlich nicht auf dem Stand war, wie es jetzt heute die hocheffizienten Elektromotoren dann auch schaffen. Und vor allem aber zweitens dann an der Batterietechnologie. Also man muss sehen, dass das eben Bleiakkumulatoren waren, das Anfang des 20. Jahrhunderts. Die waren sehr schwer. und hatten nicht so viel Leistung, sodass die Reichweite und auch die Höchstgeschwindigkeit natürlich entsprechend eingeschränkt waren. Also man hatte um 1900 ungefähre Reichweiten von 100 Kilometern und konnte damit so, wenn es 30 km/h waren, war es schon sehr schnell. Dass jetzt der Elektromotor oder die Elektroautos wirklich solche Reichweiten, wie wir sie heute mit 400 Kilometern oder mehr haben und auch Spitzengeschwindigkeiten, die stellenweise die 200 überschreiten, das war natürlich damals undenkbar aufgrund eben der verfügbaren Technologien.
Dann kommen wir jetzt mal zur Post. Wie kam das damals dazu, dass die Post in die E-Mobilität eingestiegen ist? Und vor allem, wie kam es dazu, dass es bei der Post noch bis in die 70er Jahre, wo ja die Verbrenner wirklich die absolute Marktmacht haben, wieso hat die Post da immer noch auf E-Mobilität gesetzt?
Ja, das ist, finde ich, eine ganz spannende Geschichte. Man hat bei der Post, gerade in dieser Zeit, als man sich entschied, Verbrennung oder Elektro, die ersten Tests 1899 in Berlin durchgeführt. Man hatte keine geeigneten Fahrzeuge, die leicht genug waren, in dem Fall bei der Post, sondern hat einfach eine Kutsche genommen und da einen Motor und eine Batterie reingebaut. Und das war natürlich zu schwer, sodass sich die Räder häufig durchdrehten und man hat den Versuch dann schnell wieder abgebrochen und stattdessen sich erstmal auf Dreiräder konzentriert. In Bayern war das. Und das hat auch sehr gut funktioniert, sodass dann 1908 die ersten Großversuche mit richtigen Zustellfahrzeugen in Berlin und Leipzig mit sehr großem Erfolg, sodass als der Erste Weltkrieg losging, schon 220 Elektrofahrzeuge für die Post unterwegs waren. Und dann kam für die Post 1924, das war die große Entscheidung, jetzt sämtliche Kutschen auszutauschen durch motorisierte Fahrzeuge. Und da hatte man dann die Entscheidung getroffen, in allen Städten Elektrofahrzeuge einzusetzen und nur für die Überlandfahrten Verbrennungsmotoren. Das ist einfach ein Zeichen dafür, dass zu der Zeit in der Stadtmobilität die Elektrofahrzeuge die optimale Wahl waren, weil sie einfach schnell anfuhren. Und dann hatte man eben eine eigene Ladeinfrastruktur, in der man über Nacht die Akkus dann laden konnte und man auch sehr zufrieden mit der Leistung der Elektrofahrzeuge war und die im großen Stil einsetzte, sodass also mit Ausbruch des Zweiten Weltkrieges 3000 Elektrofahrzeuge in Deutschland die Post ausfuhren. Und dann auch nach dem Zweiten Weltkrieg hat man neue in Betrieb genommen, um dann die Verluste auszugleichen. Und erst 1956 bis 58 kam dann die Entwicklung, dass es ein neues Steuergesetz gab, das zu deutlichen Erhöhungen geführt hatte. Also aus dem Grund heraus, dass man nun das Gesamtgewicht des Fahrzeuges als Grundlage nahm und da eben die tonnenschwere Batterie dann einfach deutlich ins Gewicht fiel. Und das war dann das Ende. Also 58 entschloss man sich dann aus eben wirtschaftlichen Gründen, die Elektrofahrzeuge bei der Post einzustellen. Und dann wurden auch keine neuen mehr gekauft. Die alten waren aber so gut, dass sie, also teilweise die Fahrzeuge aus den 20er Jahren noch, die dann bis Ende der 70er Jahre in Städten wie zum Beispiel Freiburg bis Ende der 70er Jahre unterwegs waren. Und dann war erstmal Schluss.
Wie kam es dann dazu, dass die Elektromobilität später dann doch wieder aufgegriffen wurde und ja heute en vogue ist wie nie im Grunde?
Also es hat mehrere Gründe. Ein Grund ist auf jeden Fall der technologische Fortschritt in der Batterietechnologie selbst und aber auch im Fahrzeugbau. Ein weiterer großer Punkt ist einfach das Thema Umwelt. Man weiß heute, dass der Verbrennungsmotor für die Umwelt schädlich ist. Und man muss die CO2-Emissionen reduzieren, damit man den Planeten erhalten kann. Und da ist natürlich der Individualverkehr ist da einfach ein großer Faktor von vielen anderen. Ne? Also das Elektrofahrzeug wird jetzt nicht den Planeten retten, aber es kann dazu beitragen. Natürlich hat es aber auch, das darf man auch nicht vergessen, deutliche Schattenseiten, das Elektrofahrzeug mit Blick auf Rohstoffe, die dafür benötigt werden, vor allem für den Bau der Batterien etc. Das hemmt auch ein bisschen. Gleichzeitig kommt aber jetzt auch die Politik mehr ins Spiel und setzt Anreize. Einerseits natürlich für die Verbraucher, dass es günstiger wird, aber auch für die Hersteller, sodass die ja, die Entwicklung jetzt stark in Fahrt gerät. Aber ich bin persönlich auch gespannt, was an alternativen Antriebstechnologien noch dazukommt, weil ich glaube nicht, dass das Elektroauto das große Standbein der Mobilität der Zukunft sein kann. Es muss mehrere geben, die auch unterschiedlichen Ansprüchen einfach gerecht würden.
Herr Fischer, vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Einblicke. Und jetzt gehen wir in die Zeit der Reformation. In Deutschland spaltet Luther mit seinen Thesen die Kirche und in England mordet sich König Heinrich VIII. Durch seine Schlafgemächer. Aber war er wirklich der Killer King, als der er heute bekannt ist? Ich habe für euch herausgefunden, was während seiner Herrschaft von 1509 bis 1547 wirklich am königlichen Hofe passiert ist.
Klartext Wirtschaft, der Podcast für die Macherinnen und Macher von morgen.
Mein Name ist Andrea Gerhardt.
Mein Name ist Frank Fercher.
Wir reden hier über alles, was die Wirtschaft bewegt.
Wir sprechen über alle wichtigen Fragen, zum Beispiel, welche technischen Innovationen beeinflussen denn eigentlich das moderne Unternehmertum? Oder mit welchen Strategien kann der aktuelle Fachkräftemangel effektiv bewältigt werden?
Hört rein.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Schauen wir uns Heinrich also erstmal genauer an. Der König galt während seiner Regentschaft als unberechenbar, cholerisch und mit fortschreitendem Alter auch noch paranoid. Er war also ganz sicher kein besonders angenehmer Zeitgenosse. 70.000 Hinrichtungen sollen die brutale Bilanz seiner Herrschaft gewesen sein. Er ließ Protestanten als Ketzer verbrennen und auch ihn zu heiraten konnte einem Todesurteil gleichkommen. Ganze 6-mal war er insgesamt verheiratet und 3 seiner Frauen überlebten die Ehe mit dem Despoten nicht. Fangen wir chronologisch an. Seine erste Frau, die Spanierin Katharina von Aragon, schickte Heinrich ins Exil, weil sie ihm keinen männlichen Nachfolger schenkte. Der Papst in Rom wollte die Ehe nicht annullieren, also wandte Heinrich sich von der katholischen Kirche ab und gründete stattdessen die Church of England. Einmal von den Fesseln des Katholizismus befreit, hatte er schnell eine neue Frau gefunden. Anne Boleyn war eine Zofe seiner Ex-Frau, für die er schnell obsessive Gefühle entwickelte. Die Ehe wurde ihr später zum Verhängnis, denn wegen angeblichem Ehebruch wurde Anne zum Tode verurteilt und im Tower of London enthauptet. Diese Intrige war aber wohl nur ein Vorwand, um sie loszuwerden. Heinrich hatte die Ehe als Oberhaupt der Church of England bereits zuvor eigenhändig annulliert. So wurde Anne zur ersten Frau des Königs, die ihm zum Opfer fiel. Ehefrau Nummer 3, Jane Seymour, schenkte ihm dann endlich den lang ersehnten männlichen Thronfolger, doch auch sie starb kurz danach. Nicht wegen Heinrich, sondern wegen Komplikationen im Wochenbett. Als 4. Ehefrau hatte er ursprünglich eine dänische Prinzessin auserkoren, die hatte aber keine Lust, ihn zu heiraten. Also ging Heinrich eine rein politische Ehe mit Anna von Kleve ein. Da die beiden nie so richtig einen Draht zueinander fanden, war sie auch die einzige, von der er sich friedlich trennte, nach nur einem halben Jahr. Und ihre Nachfolgerin, Catherine Howard, ja, die war bereits einem anderen versprochen gewesen, wovon Heinrich aber nichts wusste. Und als dann noch eine Affäre mit einem Kammerdiener öffentlich wurde, wurde auch Catherine zum Tode verurteilt. Schließlich heiratete er wenige Jahre vor seinem Tod seine letzte Frau. Die 30-jährige Catherine Parr war selbst bereits 2-fach verwitwet und überlebte auch Heinrich, wenn auch nur um gut 1,5 Jahre. Alle seine Frauen hat er also nicht umgebracht, die Quote ist aber trotzdem ziemlich hoch. Und dann war Heinrich eben auch noch für die Spaltung zwischen katholischer Kirche und Church of England verantwortlich. Wenn ihr Fragen aus der Geschichte habt, auf die ihr eine Antwort sucht, dann schreibt mir gern unter history@welt.de. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei meiner Kollegin Juliane Schneider, die an dieser Folge mitgearbeitet hat. Und ich danke euch fürs Zuhören und sage wie immer bis zum nächsten Mal.